Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, ich habe ja schon öfter längere Zeit beim Ausland verbracht und ich bin auch wirklich gerne unterwegs. Was dabei aber immer ein Pain war, ist, mein Handy irgendwie zum Laufen zu kriegen. Vielleicht bin ich einfach extrem inkompetent, vielleicht liegt es an mir, wir werden es nie erfahren. Aber ich habe wirklich schon oft den ersten halben Tag von der Reise damit verbracht, herauszufinden, wo man eine SIM-Karte für das jeweilige Land herkriegt. Ich habe versucht, die irgendwie zum Laufen zu kriegen und ich war dabei tatsächlich nicht immer erfolgreich. Als ich zum Beispiel in den USA gewohnt habe, da bin ich alle paar Wochen durch die halbe Stadt zum Target gefahren, weil ich mich blöderweise für einen Anbieter entschieden hatte, bei dem man Daten halt nur physisch dazu kaufen konnte. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber man musste wirklich physisch die im Laden kaufen. Und es hat leider auch nie verlässlich geklappt. Also manchmal ja, manchmal aber nicht. Und dann hing ich, und das ist wirklich nicht übertrieben, manchmal stundenlang in so Warteschleifen und bin fast durchgedreht von dieser Wartemusik. Und es war wirklich maximal nervig. Und wenn euch das ähnlich geht, wenn ihr euch jetzt schon auf den nächsten Urlaub freut, aber keine Lust auf sowas habt, dann haben wir heute den perfekten Partner für euch. Und zwar Saily.
Saily ist eine eSIM von den Machern von NordVPN mit flexiblen Datenpaketen für über 200 Reiseziele weltweit. Ihr ladet euch die App runter, wählt euer Paket aus und installiert in wenigen Minuten die eSIM. Das Datenpaket aktiviert sich dann ganz automatisch, sobald ihr ankommt. Kein Anschicken, keine Warteschleife, kein Target.
Und Saily denkt dabei auch an die Sicherheit. Die App blockiert nämlich bösartige Websites, Tracker und nervige Werbung. Das spart euch Datenvolumen. Und aber was noch wichtiger ist, finde ich, gerade im Ausland lockt man sich ja total oft in so fremde WLANs irgendwo ein. Und da ist so ein erhöhter Sicherheitsfokus dann besonders gut. Vor allem, wenn ihr so neurotisch seid wie ich.
Ihr bekommt exklusiv einfach 15% auf euer erstes Saily eSIM Datenpaket. Ladet euch dafür die Saily App runter und gebt beim Checkout den Code TRASHOLOGIN, alles groß geschrieben, an. Oder geht einfach direkt zu saily.com/TRASHOLOGIN und alle Infos dafür gibt's auch in den Shownotes. Und damit geht's zurück zur Folge. Das ist TRASHOLOGIN. Der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren und dir anhand von Forschung und Theorien erklären, warum genau die KandidatInnen, die du am allerschlimmsten findest, dir vielleicht ähnlicher sind, als du glauben würdest.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten 10 Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung und Autorin.
Heute sprechen wir über die Verräter, Folge 2.
Let's go! Ich mag das Format weiterhin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das einfach spannend. Und ich frage mich auch, ob das vielleicht so ein bisschen ist, weil das nicht so toxisch ist. Es ist zwar psychologisch äußerst, äußerst spannend, aber es ist nicht so, ja, auch einfach nicht so gewaltvoll, ne?
Ich oute mich.
Sag.
Ich habe kein Problem mit gewaltvoll. Ich kann mich da total gut von abgrenzen und das dann halt einfach nur als Fallbeispiel sehen. Mhm. Was wahrscheinlich auch irgendwie problematisch ist, aber auch wenn wir das Sommerhaus oder Temptation Island, die problematischsten Sachen, die wir sehen, ich kann mich irgendwie wirklich gut davon abgrenzen und das eher so als Beispiel sehen und dann kommt es gar nicht so nah an mich ran. Deswegen, ich mag es auch, wenn es richtig eskaliert, aber ich kann mich auch hierfür begeistern, weil wir nämlich ja diese ganzen psychologischen Sachen besprechen können, die wir in den anderen Formaten oft nicht besprechen können. Das bringt ja ein bisschen mehr Diversität, die ich mag.
Sehe ich. Ich bin froh, dass du dich so gut abgrenzen kannst. Ich glaube, der Podcast profitiert davon. Ich kann das nicht. Aber das ist okay. Dann kannst du mich ja immer so ein bisschen auch wieder auffangen, wenn es zu hart wird.
Ja?
Mhm. Machst du ja auch.
Okay. Mache ich?
Mhm.
Okay. Wie denn? Ich habe das Gefühl, ich fange dich gar nicht ab. Ich sage, ich überrede dich dann einfach, dir die schlimmsten Sachen anzugucken, obwohl du vorher klar sagst, ich möchte das nicht und das tut mir nicht gut. Dann sage ich, Franzi, wir machen das jetzt trotzdem. Das klingt eher, als wäre ich genauso toxisch wie die Leute auf dem Bildschirm. Ich kann mich deswegen so gut abgrenzen, weil ich auch keine Grenzen von dir respektiere und dich reindränge in Dinge, die du
schon
nicht willst.
Ja. Du übertreibst.
Okay, ich hoffe.
Also ich sag das dann schon, wenn ich das wirklich nicht will.
Okay.
Aber du fängst mich ja auf durch den Inhalt, würde ich schon sagen. Ne? Ich irgendwie für mich so diese Wissenschaftsbrille da drauf, die tut mir schon gut. Naja.
Weißt du was? Mir fällt gerade auf, ich kann mich besser abgrenzen, seitdem wir den Podcast haben.
Ach krass.
Ich glaube davor, als ich das halt eher so privat gesehen habe, ich weiß noch, mit wem haben wir neulich darüber gesprochen? Ich weiß nicht, mit wem wir drüber gesprochen haben, aber ich habe mit irgendjemandem auf jeden Fall drüber gesprochen, dass es doch diese Szene bei Are You The One gab. Da hast du es noch gar nicht geguckt, du kennst sie gar nicht. Wo es darum ging, dass, da gab es eine Kandidatin, Finja, glaube ich, und die hatte dann Sex mit, oder die war verliebt in Diogo, wollte auf jeden Fall ihn gerne haben. Da hat er gesagt, ja, dann komm vorbei. Und hat er gesagt, ja, ich habe Sex mit dir, aber nur, wenn du dann auch Sex mit meinem Freund hast. Und sie wollte das eigentlich nicht, aber hat dann aber gedacht, okay, dann bin ich vielleicht irgendwie, dann findet er mich toll, ich will den ja auch irgendwie beeindrucken, dass ich irgendwie cool bin, eine Frau, die guten Sex macht und so weiter. Und dann hat er danach gesagt, so, ja, aber weil du das gemacht hast, kommst du für mich jetzt nicht mehr als echte Freundin in Frage.
Boah, was ist das?
Die also das perfekte Lehrbuchbeispiel für Madonna-Hure-Komplex. Und ich weiß noch genau, dass ich das im Urlaub in Italien gesehen habe, die Folge. Und dass ich den ganzen Tag das nicht von mir abschütteln konnte und dass mir so ein dummes Gefühl gegeben hat. Und
da gab's, in meinem Leben.
Ja, da gab es viele Beispiele. Ne? Es gab viele Beispiele auch von dieses Mobbing von Eva im Sommerhaus, fand ich krass. Auch das von Claudia Obert bei Promis unter Palmen. Das waren alles so Sachen, wo ich ganz genau mich noch daran erinnern kann, dass mir das so den ganzen Tag mich nicht losgelassen hat und mir so ein dumpfes Gefühl gegeben hat. Aber ich glaube, dadurch, dass wir das jetzt im Podcast besprechen, dass wir das eher so als Forschungsdingen noch mehr betrachten, macht das nicht mehr so viel mit mir. Dann kann ich das eher halt so voll abgegrenzt sehen.
Mhm. Sobald wir aufgenommen haben, geht es mir auch immer besser.
Oh, schön.
Aber ihr Lieben, bevor wir jetzt in die Folge starten, wir gehen auf Tour.
Wir gehen auf Tour. Ach, das ist ja der perfekte Überleitung. Denn dieses, ich weiß, warum ich über dieses Beispiel neulich gesprochen habe, von Diogo und Finja. Denn das ist ja das perfekte Beispiel für den Madonna-Hure-Komplex und genau darum geht es auf unserer Tour. Mhm. Über den Madonna-Hure-Komplex im Reality-TV und aber auch, wie der sich durch unser aller Leben zieht.
Voll. Ihr könntet jetzt meinen, wenn ihr diesen Podcast schon lange hört, ihr habt genug über diesen Madonna-Hure-Komplex gehört. Die Antwort ist natürlich nein. Man kann davon nicht genug hören. Es gibt so, so, so viele Beispiele. Es gibt noch so viel mehr Forschung, die wir hier noch nicht geschafft haben anzubringen. Es gibt Spiele und Witze und was auch immer wir aufbereiten können.
Wir haben gestern noch, weil wir haben ja jetzt, wenn wir über den Madonna-Hure-Komplex gesprochen haben, haben wir über diesen Basic-Komplex geredet, welche Auswirkungen es haben kann, was das vielleicht erklären kann und so. Ne? Aber auf dieser Tour gehen wir so richtig in die Tiefe. Wir haben uns gestern ein Paper noch hin und her geschickt.
Wow.
Weil jetzt können wir so richtig so in dieses, wir können euch alles dazu mal mitbringen. Ne? Wir werden auch über Mutterschaft endlich mal sprechen.
Das wird auch Zeit.
Freue ich mich auch sehr. Mhm. Wir werden ganz viel über Sex sprechen.
Das wird die Kohorte doch lieben.
Ja, das machen wir auch nicht so oft, ne?
Mm-mm. Wir sind verklemmt. Wir sind verklemmte Psychologen.
Wir sind so verklemmt. Auf dieser Tour nicht. Wenn ihr uns richtig losgelöst reden hören wollt, dann kommt zur Tour. Die ist natürlich 2027. Wir haben aus Versehen gesagt 2026. Das stimmt natürlich nicht. Aber weißt du, was das Schöne ist, Franzi? Ich mache mein ganzes Leben lang, ne? Ich mache dauernd so Flüchtigkeitsfehler.
Mhm.
Ich bin schon ein bisschen sloppy. Meine WhatsApp-Nachrichten kann man manchmal nicht identifizieren, weil ich einfach so schnell irgendwie da reintippe, weil mein Gehirn schneller denkt, als wie ich texten kann. Und es passiert nicht selten, dass Leute mir sagen, sorry, ich kann daran gar nichts verstehen.
Habe ich gestern noch bei dir gehabt.
Ja? Ja, bei dir schreibe ich auch extrem viel. Da habe ich so Gedanken und da denke ich mir, ich muss dir das teilen. Dann schreibe ich, tippe
ich
irgendwas
auch
da rein.
Ich
liebe das. Mhm. Aber auf jeden Fall, seitdem es KI gibt, fühle ich mich ganz anders mit meinen Rechtschreibfehlern und mit meiner Sloppiness. Also ich kann Rechtschreibung, ne? Aber ich muss mich da halt total drauf konzentrieren, weil sonst bin ich einfach viel zu schnell und dann schleicht sich das so ein, dann denke ich mir so, ist mir doch scheißegal.
Mhm.
Aber auf jeden Fall, seit es KI gibt, kann ich das richtig embracen, weil ich mir denke so, ja, da seht ihr auf jeden Fall alle, dass es hier nicht KI ist.
Voll. Bei mir war das auch eine richtige Entwicklung. Also früher habe ich mich schon sehr dafür geschämt, dass ich viele mache, obwohl ich auch Rechtschreibung konnte, so mir angeeignet habe, aber einfach, weil ich mich nicht genug konzentriert habe oft und so. Und irgendwann habe ich das auch richtig embraced, auch schon ein bisschen vor KI, aber mit KI, das sehe ich auch nochmal, ne? Dass ich halt so dachte, so, ja, hä? Ich bin halt ein Mensch. Was soll denn der Scheiß? Also, wer mich dafür judged, dass da jetzt ein Rechtschreibfehler drin ist, den mag ich ja halt einfach auch nicht. Fertig.
Weißt du, ich glaube, das ist halt auch total Klassismus.
Ja,
dass
eben.
Wenn jemand einen Rechtschreibfehler macht, dass wir dann direkt sagen so, oh ja, das ist jemand, der bestimmt tiefer in dieser Hackordnung steht und das bedeutet, dass man schlechter ist und dass wir deswegen so Angst davor haben, weil wir Angst, also dass es klassistisch motiviert ist.
Safe.
Weil weißt du was, ich habe mir ist auch nochmal aufgefallen, dass ich das auch viel mehr embracen konnte, nachdem mir so ein Doktortitel verliehen wurde.
Mhm.
Und ich glaube, das liegt auch so dann daran, dass ich dann irgendwie das Gefühl hatte, okay, jetzt weiß ich ja, von außen wurde mir ein Titel verliehen, dass ich schlau bin. Mhm. Und jetzt kann ich mir eher einen Rechtschreibfehler erlauben, was so bescheuert ist.
Mhm.
Ich finde das auch, das sieht man ja auch total oft in so Kommentarspalten, ne? Irgendwo bei Facebook, dass irgendwelche Leute sich dann an Rechtschreibfehlern von anderen Leuten aufhängen. Und ich finde, das sagt halt viel mehr über die aus, als über die Leute, die irgendeinen Rechtschreibfehler machen oder auch einen Grammatikfehler oder Kommas. Ich weiß nicht, wo irgendwelche Kommas hinkommen, ich rate immer.
Mhm. Ja, so ein bisschen, wo man es fühlt, ne?
Ja.
Immer zwischen zwei Verben, Leute. Immer zwischen zwei Verben. Das ist die eine Regel, die ich kann.
Oh, das wusste ich nicht.
War für mich auch mal ein Gamechanger, als mir das jemand gesagt hat.
Ich denke da gerade drüber nach. Das einzige Komma, was ich kenne, ist das Oxford-Komma im Englischen. Hält leider im Deutschen nicht.
Ah ja, schade.
Schade.
Aber bei die Verräter machen die auch viele Kommas.
Was für eine gute Überleitung.
Falls es immer weitergeht. Ich gebe dir mal eine Main-Plot-Summary, oder?
Zur Folge 2, bitte.
Die Verräter haben Julina gekillt und bei der Ketten-Silber-Barren-Challenge machen alle auf Teamplayer, außer Ralf. Der fährt seine eigene Verräterstrategie und dann werden Gemälde nachgemalt und in der Villa gefunden, wobei Urs sich Ruhe wünscht, aber Kathi schnell gewinnen will. Zwei Gemälde werden erkannt und am runden Tisch verdächtigen Loyale Loyale. Kathi findet Urs wirklich sehr schön und Marcel wird verbannt. In der Konklave werden Schachfiguren zugewiesen. Und das war's. Das Ganze beginnt am Frühstückstisch. Wie so oft, wir haben jetzt gehört, das Frühstück soll richtig gut da sein, ne?
Das glaube ich, das sieht auch fantastisch aus.
Wir erfahren hier schon, dass Ann-Kathrin Gabriel ganz doll verdächtigt und da so irgendwie eine eigene Strategie fährt, jetzt quasi ihn nicht direkt zu beschuldigen, aber dann, weil sie ihm ja so nahe steht, über ihn herauszufinden, wer denn die anderen Verdächtigen sind oder die anderen Werwölfe, Verräter. Ich bin mal gespannt, wie das aufgeht.
Hast du verstanden, warum sie ihn verdächtigt?
Überhaupt nicht. Das sagt sie uns ja auch nicht. Aber sie ist sich so, so, so sicher in dem Moment. Und ich glaube, dass uns da Details nicht gezeigt werden.
Oh, okay.
Mhm. Also weißt du, dass es nicht nur auf dem Bauchgefühl oder so beruht, sondern dass wirklich da was passiert ist, was nicht gezeigt wird.
Ich fand das total spannend, weil eigentlich würde man ja denken, wenn du jemanden so gut kennst, dass du es dann besser einschätzen kannst. Aber es ist ja bei diesen beiden, es gibt ja zwei Paare, die so Verstrickungen haben, ne? Also einmal Ann-Kathrin und Gabriel und auch die beiden Zwillinge.
Mhm.
Und bei beiden geht es ja total schief, ne?
Voll.
Weil unter deswegen, den Zwillingen verdächtigen die sich ja auch gegenseitig, ne?
Ja, du hast mich ja auch letzte Folge gefragt, ob ich glaube, dass es ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Wir sehen hier auch schon, dass das ein Nachteil ist.
Mhm.
Oh, heißt das, wir gehen nicht zusammen zu die Verräter?
Franz, ich glaube, die Chance, dass sie uns einladen würden, ist ganz schön gering.
Ich manifestiere hier.
Okay.
Aber würdest du mit mir gehen?
Klar.
Ja, siehste.
Die Verräter wäre das Einzige, wo ich hingehen würde.
Ja, bei mir auch. Wirklich ja. Das Einzige. Also nirgendwo anders würde ich hin.
Würden wir zur Couple Challenge gehen?
Boah, nee, ich glaube nicht. Mm-mm. Das ist zu düster.
Mhm.
Und da erfahren, also ich will kein Format, was darauf ausgelegt ist, dass private Details über mich zur Sprache kommen. Da spüre ich schon ganz klar eine Grenze.
Mhm.
Ist ja bei die Verräter nicht.
Naja.
Ja, mehr als man denkt, dann ist es halt immer noch Reality.
Ja.
Naja, auf jeden Fall Max Kruse, ich weiß auch nicht mehr warum, aber ich habe mir aufgeschrieben hier, findet sich einfach zu geil.
Vermutlich. Er ist Fußballer.
Ist ein Ding, Fall, ne?
Ja. Ich meine, Fußballer in dieser Gesellschaft sein, ne? Ich glaube, da kannst du nicht unbeschadet rauskommen. Weil das sind ja in dieser Gesellschaft einfach die Helden. Gegen Fußballer kannst du ja nichts sagen.
Das stimmt.
Und es ist ja auch so legitimiert, ich finde es auch immer wieder mindblowing, dass in der Tagesschau, die finanziert wird von unser aller Steuergeldern, dass da über Fußball gesprochen wird.
Mhm. Fußballer sind wie Ärzte, ne?
Total, wo man denkt so, hä, das ist irgendein Hobby. Wieso haben okay, wir jetzt kollektiv jetzt entschieden? Okay, aber ja, für die Leute, die die Tagesschau gucken, für die das Großteil stimmt. Davon ist das irgendein Hobby, ne? Das ist ihre lustige kleine, ihr kleines Guilty Pleasure. Und dann wird aber entschieden, dass das in der dass das so wichtig ist, von allen
so
anderen
auch.
Hobbys, ja, dass das in der Tagesschau besprochen wird. Muss man sich ja mal wieder in den Kopf rufen, wieso wird das da besprochen, aber zum Beispiel jetzt nicht, was Kim Kardashian gemacht hat? Die Antwort ist natürlich klar, weil die Sachen, die Männer toll finden, die sehen wir als ernstzunehmende Sachen, ernstzunehmende Hobbys. Die Dinge, die mit Frauen assoziiert sind, so wie Promi-Gossip, die sind natürlich peinlich. Die schaffen es nicht in die Tagesschau.
Ja, das ist immer wieder krass.
Ich mache jetzt in letzter Zeit öfter, also vor allem jetzt bei der WM, dass ich Fußball als Guilty Pleasure bezeichnet habe. Oder halt auch manchmal so
wie von Männern.
Ja, von Männern, die ich nicht so gut, also die ich gerade noch kennengelernt habe oder so gesagt habe oder gefragt habe, ob Fußball deren Guilty Pleasure ist.
Geil.
Die Reaktion, ich kann euch das wirklich empfehlen, probiert es mal aus, es ist wirklich funny.
Ich liebe ja einfach Mikrofeminismus, ne? Ich finde, es gibt wenig Stärkeres. Auf jeden Fall, Ann-Kathrin und Marcel, die sprechen miteinander und sagen beim Frühstück, dass die beste Strategie ist, nicht zu weit nach vorne zu pressen. Und da hast du uns das ja, ich glaube, bei der letzten Verräterstaffel mal mitgebracht, dass das stimmt, ne? Dass das gar nicht so gut ist, sich zu sehr, ja, nach vorne zu begeben und Leute anzuschuldigen. Müssen wir mal kurz im Hinterkopf behalten, weil ich glaube auch, dass das stimmt.
Weißt du, woran das nämlich liegt, was ich denke? Ich denke, das spielt zum Teil auch die Verfügbarkeitsheuristik mit ein. Wir haben ja letztes Mal schon über Heuristiken gesprochen, was die genau sind. Es gibt ganz viele. Wir sehen alle, fast alle davon bei Die Verräter immer wieder. Und das, würde ich denken, ist vor allem ein Beispiel für die Verfügbarkeitsheuristik. Die besagt, dass wir die Häufigkeit oder Wahrscheinlichkeit von etwas danach einschätzen, wie leicht uns Beispiele dazu einfallen und wie einfach irgendwas uns in den Kopf kommt. Und aber spannenderweise sind die Dinge, die uns einfach in den Kopf kommen, die uns einfach einfallen, die, die am einfachsten verfügbar sind, sind halt meistens die Sachen, die sehr emotional, laut, aktuell oder total präsent sind. Und so ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel ein Flugzeugabsturz in den Nachrichten, ne? Der ist so präsent, der ist so drastisch und emotional aufgeladen, dass Menschen, wenn die von so, also wenn wir an Fliegen denken, schätzen wir es viel höher ein, dass ein Flugzeugabsturz passieren kann, weil es das so präsent ist. Und das, obwohl eigentlich Autofahren viel gefährlicher ist. Dieser Absturz ist einfach präsenter im Kopf. Und ich glaube, dass das auch bei die Verräter dann passiert, ne? Dass die vor allem die Lauten verdächtigen. Denn wer halt in so einer hitzigen Diskussion so auffällt, oder auch nervös wirkt oder sich halt lautstark verteidigt, der bleibt im Kopf und in der Gruppe halt auch total präsent.
Voll. Und es löst ja auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, wieder eine emotionale Reaktion in den anderen aus, die dann vielleicht auch beschuldigt werden.
Ja.
Und die beeinflusst auch nochmal die sozialen Urteile, die wir treffen.
Ja.
Aber da kommt nachher nochmal so dieses, ne, was ist mit hin und her beschuldigen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Silber- Kettenspiel-Geschichte.
Mhm.
Die sind alle so angekettet und müssen sich befreien. Und dafür müssen die so ein bisschen aufeinander Rücksicht nehmen. Einer befreit sich nach dem anderen. Und auf jeden Fall können die sich dann an einer gewissen Stelle entscheiden, ob die ein Schild nehmen, also so, dass sie geschützt sind für eine Nacht vor den Verrätern. Oder aber, ob sie mehr Zeit generieren für dieses Spiel, sodass sich potenziell mehr Leute befreien und der Jackpot der Gruppe steigt. Und alle sind sehr kollaborativ und wählen eher dann aus, dass die anderen halt mehr Zeit haben. Außer der Ralf, der sorgt sich um sich selbst, weil er sich irgendwann mal überlegt hat, dass wenn er mal Verräter werden sollte in diesem Spiel, dass dann er sich sozusagen als falschen Hinweis so ein Schild holen wird. Habe ich mich gefragt, was hättest du gedrückt?
Als Verräter oder Nicht-Verräter?
Beides.
Okay, ich hätte ein Schild geholt.
Mhm.
Also als Nicht-Verräter auf jeden Fall, weil ich immer Angst hätte, rauszufliegen.
Mhm.
Und als Verräter auch, weil ich mir auch denken würde, das ist ein gutes Cover.
Mhm.
Obwohl natürlich zu diesem Zeitpunkt auch schon so viele Staffeln raus sind, dass man, und ich glaube, dass nämlich genau diese Metaebene, dass das auch ist, warum die augenscheinlich von Staffel zu Staffel schlechter sind. Weil die nicht einfach nur danach gehen, was die sehen, sondern auch noch so versuchen, so um die Ecke zu denken.
Mhm.
Und ich glaube, da schleichen sich einfach noch viel mehr Fehler ein.
Voll. Das glaube ich auch. Ja. Naja. Ich glaube, wenn ich loyal gewesen wäre, hätte ich nicht gedrückt. Also hätte ich mir kein Schild geholt. Ich glaube, weil ich Angst hätte, dass mich das dann zu verdächtig macht und irgendwie die Leute mich nicht mehr mögen und dann rauswählen. Und als Verräterin hätte ich mir vielleicht auch einen geholt, so als Ablenkungsmanöver. Aber du hast genau recht, diese Metaebene, vielleicht funktioniert die auch einfach schon nicht mehr. Naja, danach kommt es auf jeden Fall zu dieser Bilder-Gemälde-Challenge, ne? Die müssen irgendwie so Bilder nachmalen und dann in der Villa finden, erst beschreiben. Und das fand ich auf jeden Fall auch sehr spannend und schön. Ich war ein bisschen beeindruckt von den Malskills der Leute und auch den Beschreibskills. Auf jeden Fall fand ich es sehr, sehr süß, weil der Urs, ne? Ich habe zudem ja so eine Opa-Übertragung irgendwie, ne? Weil einfach so dieses Schweizer Opa-Ding, ne? Mein Opa ist ja auch Schweizer. Und ich finde das einfach so süß, ne? Und wie er die Ruhe da reinbringt. Und er wünscht sich ja auch mehr Ruhe von der Kathi. Ganz süß.
Ich habe das Gegenteil.
Echt?
Es gibt kaum
etwas. Nichts auf den Urs kommen.
Okay, dann sage ich nichts.
Das darfst du nicht. Fand ich aber alles schon soweit so unspektakulär eigentlich. Und deswegen würde ich direkt an den runden Tisch gehen, weil den fand ich in der Folge eigentlich das Spannendste.
Unbedingt.
Erstmal Kathi. Die sagt am Anfang, sie fühlt sich wie in der Schule und hat das Gefühl, dass gleich eine Lehrerin reinkommt und meckert. Da habe ich an unsere Theorie gedacht, dass sie, glaube ich, echt so ein innerer Kritiker-Thema hat, ne? Ich glaube, so dieses von oben herab, jemand macht sie klein, ist Teil ihrer psychischen Struktur, mutmaßlich. Also ich finde auf jeden Fall vieles sieht ein bisschen danach aus, dass es sein kann.
Kann ich mich mit identifizieren.
Mhm.
Obwohl jetzt auch nicht mehr so stark wie früher.
Same, ja.
Ja, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, hätte ich vor... Oh Gott, das klingt jetzt so total, als würde ich mich über Kathi stellen, ne? Das möchte ich auch nicht, dass das so klingt.
Nee.
Ich sag's jetzt aber trotzdem. Wenn du mich vor so 5, 6, 7 Jahren gefragt hättest, dann hätte ich auch gesagt, das ist für mich das Schlimmste. So dieses Gefühl, wenn jemand so von oben herab sich über mich stellen will, das hat sehr viel in mir ausgelöst. Auch sehr viel Wut, sehr viel, jetzt schlage ich doppelt zurück. Und ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich mir aber einbilden, dass ich zu diesem Zeitpunkt jetzt da fast eher drüber lachen kann, wenn jemand das versucht.
Ich glaube aber auch, dass psychische Entwicklung nicht hierarchisch sein muss, ne? Also wir sind ja alle irgendwie auf einer Reise und das ist ja gerade schön, wenn man ein Thema vielleicht auch mal hatte und das so ein bisschen für sich bearbeiten konnte. Das heißt ja nicht, dass du denkst, dass du irgendwie besser bist als sie. Du siehst das ja auch, ne?
Das stimmt.
Du kannst es ja auch dadurch empathisch sein mit dem Thema. Und muss ich sagen, geht mir genauso. Habe ich aber auch ganz, ganz viel dran gearbeitet.
Es gibt auch noch sehr viele unbearbeitete Themen, kann ich euch sagen.
So ist es ja auch nicht, ne?
So ist es nicht. Aber zumindest können wir auf die bearbeiteten Liste auch mal was schreiben. Das ist ja auch schön.
Das ist auch mal was, ne?
Puh.
Ja. Tina hat am runden Tisch eine spannende Theorie, nämlich, dass unter den Verrätern Männer sein müssen, weil 3 Frauen schon tot sind. Was glaubst du?
Philipp sagt daraufhin, das wäre ja Quatsch.
Dina sagt daraufhin.
Er sagt nicht, er sagt es nicht explizit. Er sagt, er fragt eher so, hä, weil Frauen keine Frauen ermorden können oder was? Und Dina sagt daraufhin, in group bias.
Franzi auch. Das ist so, eigentlich so cringe, ne? Wenn Leute von sich selbst in der dritten Person.
Das machen eigentlich nur Männer, oder?
Ja, dreifach Dissoziation. Naja, egal. Aber ich glaube auch, dass ein in-group bias sein kann.
In-group bias kann man auf Deutsch übersetzen mit Eigengruppenbevorzugung. Gott, die deutschen Übersetzungen von diesen Sachen sind immer so umständlich, ne? Wow. Auf jeden Fall besagt er im Kern, dass wir automatisch Menschen aus unserer eigenen Gruppe bevorzugen, selbst dann, wenn die Gruppenzugehörigkeit relativ willkürlich entsteht. Klassisches Beispiel wäre zum Beispiel, dass du dein Uni-Team, dein Uni-Sportteam automatisch sympathischer und kompetenter findest als ein anderes Uni-Sportteam, obwohl ihr euch eigentlich alle kaum kennt. Allein die Zugehörigkeit von einer Gruppe kann dazu führen, dass das Vertrauen innerhalb der Gruppe steigt und du die Leute einfach mehr bevorzugst. Und ich finde, das sehen wir bei Die Verräter auch immer wieder. Also ich glaube, letzte Staffel haben wir das angewandt auf Mozzi und dass Joachim und Bruce, das sind ja alles Let's Dance-JurorInnen. Und die haben sich untereinander ja gar nicht verdächtigt und haben gesagt, nee, also Mozzi war ja eine Verräterin, aber die anderen haben die nicht verdächtigt. Und da haben wir auch gesagt, das ist wahrscheinlich so ein In-Group-Bias, dass sie sagen, okay, nee, wir können der vertrauen, weil die Teil unserer Gruppe ist. Und genau das würde ich jetzt nämlich auch in dieser Situation sagen. Es klingt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass Frauen keine Frauen ermorden würden. Aber wenn wir jetzt über den In-Group-Bias nachdenken, macht das schon Sinn, dass es eher unwahrscheinlicher wäre, dass eine Frau eine andere Frau ermordet, weil man einfach seine eigene Gruppe automatisch, ohne dass man das möchte, bevorzugt behandelt.
Voll. Also ich fand das auch auf jeden Fall einleuchtend von Tina, ne?
Mhm. Obwohl man auch sagen muss, ne, welche Gruppe gerade salient ist, das ist ja auch nochmal eine Frage, ne? Weil zum Beispiel würde ich jetzt denken, dass Kati nicht unbedingt andere Frauen bevorzugen würde, aber da mutmaße ich jetzt total. Ich denke, dass Kati sich wahrscheinlich eher so in dieser Fußballgruppe sieht.
Mhm.
Und dass die deswegen besonderes Vertrauen vielleicht auch entgegenbringt, dem Urs und dem Max, die auch Teil ihrer Fußballgruppe sind, ne? Also.
Voll.
Es kann sein, dass man andere Frauen bevorzugt, aber es kommt natürlich, also bei diesem In-Group-Bias kommt es immer darauf an, welche Gruppe ist die auch gerade präsent.
Die ist einfach einer von den Fußballern.
Die gehört zu Teamfußball.
Naja, ich finde es auf jeden Fall immer so spannend an diesem Tisch, was da alles für Theorien rauskommen, ne? Was die Menschen so annehmen, was weshalb passiert ist. Und bei Papi finde ich es auch noch recht spannend, weil der verdächtigt Max, weil der nicht begründet hat, warum er Anja wählt, sondern einfach Anja gewählt hat, nachdem sie ihn ins Boot geworfen hat, in der Folge davor. Und er sagt, das machen nur Verräter. Und ich glaube nicht, muss ich sagen, dass das nur Verräter machen. Aber ich finde es spannend, dass er das denkt, ne? Dass halt er denkt, okay, nur weil er sich einfach angegriffen gefühlt hat und zurückballert, ist das jetzt ein Indiz dafür, dass er Verräter ist. Aber dieses angegriffen fühlen und zurückballern sehen wir eigentlich genauso danach nochmal zwischen Marcel und Nina. Denn Marcel verdächtigt Nina schon von Anfang an, auch glaube ich ohne wirklichen Grund. Oder er sagt zumindest nicht genau, wieso. Wahrscheinlich wieder irgendwie so, am Anfang hast du dich ein bisschen so und so verhalten.
Confirmation Bias.
Genau. Und seitdem sieht er auch nur noch, dass es Nina sein kann. Und Nina schlägt zurück und ist sich jetzt sicher, dass Marcel das sein muss. Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht, die muss sich ja auch einfach ziemlich, oder wir sehen das ja auch, ziemlich angegriffen gefühlt haben davon, ne? Dass er so relativ ohne irgendwie Begründung und ja, ohne das auch so richtig benennen zu können vor ihr, einfach sagt, sie ist es, ich bin mir sicher. Und alle Indizien, die ich hier die ganze Zeit sammle und mir selber bestätige, die sprechen dafür. Aber so richtig handfest habe ich halt nichts gegen sie in der Hand. Fände ich auch krass. Also ich kann das schon nachempfinden, ne?
Mhm.
Ich glaube, ich wäre auch ein bisschen gekränkt.
Absolut. Also wir sehen das ja jede Staffel bei die Verräter, die Grenzen verschwimmen. Und es ist vorm Fernseher, auf der Couch, ist es so easy zu sagen, das ist doch nur ein Spiel.
Mhm.
Aber ich glaube, sobald man da drin ist, ist das nicht nur ein Spiel. Du fühlst das dann.
Du fühlst das und gerade, wenn sich jemand so auf dich einfuchst, ne, und so festbeißt, das ist schon auch scheiße.
Total.
Ja, und wir wollen ja immer gerne alle so wahnsinnig rational sein. Ende vom Lied ist, wir sind das nicht, ne. Wir haben diese ganzen kognitiven Verzerrungen, von denen du uns schon jetzt auch ein paar wieder mitgebracht hast. Aber wir sind halt auch einfach total emotionale Wesen, ne. Und Nina ist ja jetzt einfach sehr gekränkt. Gekränkt, das ist in der Regel so eine Mischung aus Traurigkeit, Scham, Enttäuschung, aber eben auch Wut. Und ich würde sagen, was wir hier bei ihr sehen, so vordergründig, ist vor allem Wut. Ne?
Mhm.
Man sieht das richtig, die brodelt. Und dann habe ich mal geschaut, zu was für verzerrten sozialen Urteilen denn Wut führt. Weil ich dachte, wir können dann gucken, ob wir das jetzt bei Nina hier sehen.
Oh, spannend.
Fand ich auch. Was glaubst du, wenn du mal so eine Prognose machen würdest?
Okay, ich glaube, Wut ist ja so eine Aktivierungsemotion.
Mhm.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man wütend ist, dass man dann schneller handelt, als man denkt.
Mhm.
Und ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man wütend ist, schlechtere Entscheidungen trifft. Ich glaube, dass wenn man wütend ist, dass da sich noch mehr Verzerrungen einschleichen, als wenn man nicht wütend ist.
Da liegst du komplett richtig. Das Erste, was man findet, ist, dass Wut Stereotype und vereinfachte Urteile fördert. Das heißt, deine ganzen kognitiven Verzerrungen, die du uns mitgebracht hast, die sind einfach noch viel wahrscheinlicher, wenn ein Mensch wütend ist. Weil halt dann, genau, nicht mehr so nach dem System verarbeitet wird, was so grundlegend Sachen analysiert. und wirklich den Sachen auf den Grund geht, ne, sondern eben schneller und damit anfälliger für Abkürzungen und Vereinfachungen, also diesen Heuristiken. Und das führt zu schlechteren Entscheidungen. Bei Trauer zum Beispiel, das fand ich noch recht spannend, ist das andersrum. Wenn wir traurig sind, dann verarbeiten wir eher gründlicher und eben weniger in diesen Stereotypen-Einschätzungen, als wenn wir wütend sind. Bei Wut und Ekel ist es aber auch so, dass wir Menschen eher konfrontieren und deren Ausgrenzung befürworten. Fand ich auch noch spannend. Weil ich finde, auch das sehen wir hier an Nina, dass sie viel schneller daran ist, zu sagen, nee, du bist es jetzt aber, Marcel. Also wirklich so in eine Konfrontation zu gehen. Und auch es total super findet, als Menschen darauf aufspringen und dann halt zu sagen, ja, okay, dieser Ausgrenzungsaspekt von ihnen nominieren, das ist ja eine reale Ausgrenzung, der ist jetzt hier auch angemessen, das ist jetzt hier auch richtig, ne?
Ich finde das richtig spannend zu hören, weil das ja nochmal eine ganz wichtige Ergänzung ist, ne? Wir haben diese mentalen Abkürzungen, wir haben diese Heuristiken, aber das heißt natürlich nicht, dass die Situation, in der wir sind, dass sie nicht beeinflusst, ne? Also die sind quasi so, was passieren kann, aber wie die rauskommen und wie die vielleicht verstärkt oder abgeschwächt werden, hängt natürlich von der Situation ab. Also es ist ein Zusammenspiel von unseren kognitiven Prozessen und die Situation beeinflusst nochmal, in welchem Maß sie rauskommen.
Total. Wut führt auch dazu, dass wir andere Menschen stärker als inkompetent beurteilen und sagen, die haben ja eigentlich doch keine Ahnung. Finde ich, ist auch so ein bisschen, was wir hier sehen, ne? Dass sie dem Marcel so unterstellt, dass er ja gar keine Ahnung hat, ne? Und wie er denn da jetzt darauf kommt und dass es ja total unlogisch ist. Ich meine, so richtig verstehen wir auch alle nicht, wie er darauf kommt, aber das machen ja auch alle da, ne? Also würde ich sagen, ist vielleicht auch so ein Einschätzungsfehler oder so eine Verzerrung, die halt jetzt auf ihrer Wut beruht. Dann führt Wut auch dazu, dass wir mehr dispositionell attribuieren. Das bedeutet, dass wir mehr ein Verhalten von einem Menschen auf deren Charakter zurückführen als auf die Situation an sich. Also jetzt im Fall von Nina und Marcel, dass wir sagen, okay, der Marcel ist halt ein nicht vertrauenswürdiger Mensch, der ist ein Verräter, anstatt dass sie sagt, okay, der Marcel ist jetzt halt ein Mensch in diesem Spiel und das Verräterspiel führt dazu, dass er super skeptisch den anderen Menschen gegenüber ist. Also sie schiebt es nicht auf das Spiel, sondern sie sagt, okay, er muss jetzt Verräter sein. Ne? Auch etwas, wozu Wut führt, dass wir bei anderen Menschen eher denken, die sind halt so. Anstatt die Situation macht sie so, ne? Und dann das Letzte ist, dass Wut dazu führt, dass wir auch in sozialen Entscheidungen risikofreudiger sind. Und ich finde, auch das sehen wir hier, ne? Dass sie viel schneller jetzt ballert. Und das ist ja in dem Spiel, was, das haben ja viele schon verstanden, auch was Risikoreiches, eine Person sozusagen ins Boot zu werfen und zu sagen, die kann es sein. Und das macht sie hier, weil sie sich vermutlich so gekränkt fühlt durch Marcel, dass sie halt auch dieses höhere Risiko eingeht, ihn jetzt zu beschuldigen. Alles in allem mega spannend. Und ich habe das Gefühl, die Nina macht alles hiervon. Also alles, was ich gefunden habe in der Literatur, was so Wut an Verzerrungen und vielleicht anderen Einschätzungen an Menschen so auslöst, macht die liebe Maus, ne? Die fühlt sich wohl sehr angegriffen.
Krass, was Wut in einem auslösen kann.
Mhm.
Ich will auf keinen Fall, dass wir aus dieser Folge rausgehen und denken, wir dürfen nicht wütend sein. Oder dass Wut was Schlechtes
niemals.
Ist, was uns irrational macht. Ne? Bitte seid alle so wütend, wie ihr könnt. Wahrscheinlich nur Wut im Hinterkopf zu behalten. Und genau das hört man ja auch immer. Ne? Das ist ja so ein bisschen so eine Weisheit, die man immer wieder hört. Erstmal danach drüber schlafen. Aber ich finde, da sieht man mal, da ist schon was dran. Ne?
Mhm.
Ich finde, man darf wütend sein.
Klar.
Oder es ist wichtig, wütend zu sein. Aber vielleicht, bis man dann handelt, einfach mal danach drüber schlafen. Nicht direkt aus der Wut heraus handeln, sondern die einfach fühlen, zulassen und am nächsten Tag handeln.
Total. Es ist eine überlebenswichtige Emotion, die wir brauchen und nutzen können. Die Funktion davon ist Abgrenzung. Aber es ist natürlich jetzt nicht unser stärkstes Selbst, was die besten Entscheidungen trifft, wenn wir jetzt gerade total in Rage sind.
Ja.
So ist es, ne? Nina.
Spannend.
Bin ich mal gespannt, auch wie sich das für sie noch am Ende äußert. Aber ich habe das Gefühl, bei den Verrettern, es passiert auch alles immer so schnell und es geht so viel ab, dass vielleicht auch einfach das gar nicht mehr jetzt zurückfeuert, dass sie das jetzt so getroffen hat. Es ist auf jeden Fall so, dass Marcel tatsächlich verbannt wird, ne? Also irgendwie funktioniert's.
Ich frage mich, wie lange die Drehtage da sind.
Oh, das frage ich mich auch.
Weil ich glaube, zum Beispiel bei Aito oder so, ne, da werden die einfach den ganzen Tag gefilmt und hier sehen wir ja auch krass, also sehen wir ganz klar, es geht los beim Frühstück. Ich glaube, es macht auch nochmal einen riesen Unterschied, ne? Du kannst dich schön in deinem Zimmer fertig machen und dann geht's los beim Frühstück. Und ich glaube, bis auf so spezielle Dinge sehen wir selten, dass es dunkel ist. Ne?
Die drehen nicht im Dunkeln. Die sind, glaube ich, relativ abgeschirmt dann nach dem Dreh, ne? Und ich glaube nicht, dass die den ganzen Tag drehen.
Ich würde denken, die drehen von 10 bis um 5.
Ja, sowas hätte ich auch geschätzt. Ja, irgendwie sowas. Oder sogar nur bis um 4.
Okay, warte, das wäre schon lang, ne?
Ja, aber irgendwie so bis nachmittags.
Ja.
Dann haben die so die Abende für sich.
Diese Spiele und so sind natürlich auch, dauert wahrscheinlich lange, das alles so einzustellen, ne?
Aber ich glaube, ja auch immer Pausen dazwischen, ne?
Ja, aber ich glaube, so diese Situationen, wenn die da einfach so mit sich sind, in diesem Schloss und so reden können, dass die wahrscheinlich nicht so lange sind.
Mhm, glaube ich auch nicht.
Spannend.
Ja, Kathi verdächtigt auf jeden Fall Urs, ja, ne?
Mhm.
Sie sagt dreimal, dass er einfach viel zu perfekt ist. Und ich weiß nicht genau, was da bei ihr abgeht, aber sie und diese Fußballmänner, ne? Ist das eine Vaterwunde? Was ist das?
Ich glaube, dass das einfach die Welt ist, in der die lebt.
Mhm.
Dass in der Welt, wo die lebt, und ich glaube, es ist von vielen die Welt, dass diese Art von Männern einfach auf so einem Podest stehen. Das sind die, denen man glaubt, denen man zuhört, von denen man so weise Ratschläge annimmt und die einfach so oben stehen in der Hackordnung. Voll. Also solche Männer wie Urs und Max.
Ja, in Katis Welt, aber auf gar keinen Fall in Mareikes Welt. Das ist ein ganz klarer Fall, denn in der Konklave sagt der Max der Mareike total herablassend auch, dass sie dumm gespielt hätte. Wo ich mir denke, hä, bist du nicht der, der sich irgendwie in der letzten Folge noch verplappert hat? Aber ja, alles klar, Mareike spielt dumm. Und die weist den ganz klar in die Schranken. Und dann ist er auch still.
Mhm.
Gefällt mir sehr, diese Szene.
Toll. Ich glaube, dass das was ist, was in seiner Welt nicht oft vorkommt.
Mhm. Der braucht die Mareike.
Ja. Ich glaube, der wird nicht so oft von Frauen zurechtgewiesen.
Nee. Ich wünsche ihm echt mehr Mareikes in seinem Leben.
Mhm.
Wobei die Lara ist ja schon auch mal zurechtweise.
Stimmt. Wieso sagen wir gerade das? Ja, aber weißt du was? Ich glaube fast, und vielleicht ist das jetzt auch mein internalisierter Sexismus, ne? Aber irgendwie gibt die Lara mir so ein bisschen die Vibes, dass die ihren Mann nicht zurechtweist. Die gibt mir das Gefühl von, die weist alle um sich herum zurecht, aber nicht ihren Mann.
Das müssen wir mal rausfinden.
Mhm.
Das würde ich
aber
echt
ich kann
mal
auch total
wissen.
Falsch liegen, ne? Vielleicht ist das auch gerade das irgendwie, was den fasziniert hat, dass vielleicht nicht so viele Leute den zurechtweisen, dann kam irgendwie die Lara und die haben sich an der Shisha-Bar kennengelernt, ne?
Das finde ich schon ein bisschen cool.
Ja, wo die gearbeitet hat, der kam zum Shisha-Rauchen und die wusste nicht, wer der ist.
Witzig.
Und ich kann mir richtig vorstellen, wie, weil die nicht wusste, wer das ist, die dann irgendwie so ein bisschen angepöbelt hat.
Mhm.
Ich kann mir richtig vorstellen, wie die in der Shisha-Bar arbeitet und da auch so klare Ansagen verteilt, ne, an irgendwelche Männer, um die alle in Schach zu halten. Und dass dann Max sich vielleicht gedacht hat, so, okay.
Das ist meine Frau.
Das fehlt mir im Leben.
So wird's gewesen sein.
Ich weiß es nicht. Ich würde die gerne mal zusammen erleben. Das finde ich wirklich spannend.
Ich auch.
Meinst du, die gehen nächstes Jahr ins Sommerhaus?
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, das war jetzt hier gerade Max' erster Schritt.
Genau.
Nächstes Jahr sind die im Sommerhaus, weil ich glaube, die Lara hat Bock.
Die hat Bock und die werden einfach eine sehr hohe Gage bekommen. Und irgendwann ist das Fußballdasein ja auch einfach vorbei. Man muss ja auch für dich sorgen, ne?
Spielt er denn noch?
Ich glaube nicht, oder?
Keine Ahnung, ich weiß wirklich nichts. Ich wüsste auch nicht mal, wo der gespielt hätte.
Ich auch nicht. Deutschland? Der Spaß, ich glaube nicht. Naja, ihr Mäuse, die Masken sind gefallen für diese Folge.
Ihr Lieben, wir gehen auf Tour. Der Link für die Tickets ist in der Folgenbeschreibung.
Ihr hört uns morgen schon wieder. Das ist jetzt echt hier ein kleiner Marathon.
Und wenn ihr noch nicht einen Overkill von uns habt, könnt ihr auch noch am Samstag kommen. Ich weiß nicht, ob es zu diesem Zeitpunkt noch Tickets gibt, aber guckt mal in die Folgenbeschreibung. Wir sind am Samstag bei Draußen im Grün in Hamburg. Da reden wir über toxische Maskulinität im Reality-TV und auch generell in unserem Leben natürlich. Da könnt ihr auch gerne kommen. Wir sind da mit Alina. Also da gibt es auch noch Tickets von The Monday Talks. Also ja, wir sind einfach jetzt überall. Ich hoffe, ihr werdet nicht übersättigt.
Oh Gott. Egal, sonst machen wir einfach nochmal Urlaub.
Auf keinen Fall.
Ihr Lieben, bis morgen.
Bis morgen.
Küssen wir die feministische Revolution.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.